Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, jeder kennt den, denke ich, ich gehe mal davon aus, kennt den Namen Friedrich Dürrenmatt. Er hätte im Januar diesen Jahres seinen 100. Geburtstag gefeiert. Und er hat interessante Stücke geschrieben als Schriftsteller, als Schweizer Schriftsteller. Übrigens war er Pfarrerssohn. Die Physiker zum Beispiel, ein geniales Stück, oder Besuch der alten Dame und so weiter. Er hat eine kleine Erzählung geschrieben, die heißt Der Tunnel. Nicht sehr aufbauend. Es geht da um das Thema, wenn der Schrecken in unseren Alltag hineinfährt, sozusagen. Der Tunnel. Und am Ende steht diese Frage: Was ist zu tun, wenn man offenen Auges in den Tod rast? 1952 kam diese Geschichte heraus und da steht die Antwort, was also auf die Frage, was ist zu tun, wenn man offenen Auges in den Tod rast? Antwort: Nichts. Gott ließ uns fallen und so stürzen wir denn auf ihn zu. Es gab 1978 eine Neuauflage und da war es interessant. Dieser Satz, Gott ließ uns fallen und so stürzen wir denn auf ihn zu, fehlte da. Da stand nur noch nichts. Was ist zu tun, wenn man offenen Auges in den Tod rast? Nichts. Und er wurde gefragt, Friedrich Dürrenmatt, was der Grund sei, dass dieser Satz fehlte. Und er sagte, er könne heute einen solchen Satz nicht mehr schreiben. Was ist da passiert bei ihm zwischen 1952 und 1978? Da muss etwas passiert sein. Etwas von Entmutigung, etwas von verlorenem Glauben. Wie auch immer. Die 50er Jahre, 1952 ist das erste Mal erschienen, da war so nach dem Krieg, das meiste war noch kaputt, da war so ein positiver Trotz da, ein konstruktiver Trotz, Ärmel hochkrempeln, aufbauen. Da hatte alles einen Sinn, was man anpackte und war verbunden mit irgendeiner Hoffnung auf eine bessere Zukunft. 1978 war das offensichtlich gemäß dem, wie es Friedrich Dürrenmatt erlebt hat, anders. Erlahmte Energie, Arbeitsdosierung, mitgetrieben werden, irgendwo keine Hoffnung habend eigentlich, nicht mehr wissend, ob man positiv in die Zukunft gehen sollte oder nicht. Es war noch kalter Krieg und all dies, es war mühsam. Und er muss davon angesteckt worden sein, von dieser Hoffnungslosigkeit, die er gespürt hat, diese Perspektivlosigkeit. Und hat es dann so zum Ausdruck gebracht, dass er diesen Satz, wir stürzen auf Gott zu, weggelassen hat. Was hätte er heute gesagt in unserer Situation? Corona, das nimmt kein Ende. Und viele Diskussionen. Und die Augsburger Zeitung spricht von Eklat im Zusammenhang der Politik und so weiter. Was hätte er heute gesagt? Auch Entmutigung, Hoffnungslosigkeit, wie auch immer. Was heißt hier das Wort der Auferstehung? dass mit der Auferstehung Gott etwas ganz Neues gesetzt hat. Mit der Auferstehung, mit der Auferweckung seines Sohnes Jesus. Und das gilt es neu zu hören. Mit der Auferstehung haben die Jünger neue Kraft bekommen. Ich lese den für den heutigen Sonntag vorgeschlagenen Predigtabschnitt. Er steht am Schluss des Johannesevangeliums, nicht ganz zum Schluss, aber im 21. Kapitel. Es sind die Verse 1 bis 14. Später erschien Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Und zwar geschah das so. Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich gehe jetzt fischen. Die anderen meinten daraufhin, wir kommen mit. Sie stiegen ins Boot und fuhren hinaus auf den See. Aber während der ganzen Nacht fingen sie nichts, gar nichts. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus rief ihnen zu, Kinder, habt ihr nichts gefangen? Nein, antworteten sie. Da forderte er sie auf, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten diesem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Jetzt sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sich an, während der Arbeit war er nämlich nackt, sprang ins Wasser und schwamm an das Ufer. Die anderen Jünger waren noch etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Sie folgten Petrus mit dem Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag bereit. Bringt ein paar von den Fischen her, die ihr gerade gefangen habt, bat Jesus die Jünger. Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war gefüllt mit 153 großen Fischen. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Keiner von den Jüngern wagt zu fragen, wer bist du? Aber sie alle wussten, es ist der Herr. Jesus ging auf sie zu, nahm das Brot und verteilte es an sie, ebenso die Fische. Dies war das dritte Mal, dass Jesus nach seiner Auferstehung vom Tode den Jüngern erschienen war. Das dritte Mal. Also nicht das erste Mal, es war das dritte Mal. Und wir bekommen einen Blick, wie es den Jüngern offensichtlich damals gegangen ist. Und ich finde das hochinteressant. Die Jünger kamen offensichtlich in eine Situation der Entmutigung hinein. Sodass Petrus es nicht mehr aushalten konnte, diese flaue Stimmung, die da gewesen sein mag, und gesagt hat, ich gehe jetzt wieder fischen. Man stellt sich ja, menschlich gesprochen, so die Situation nach Ostern ganz anders vor. Jubilierend, triumphierend. Aber hier bekommen wir einen Blick in eine Ratlosigkeit und in die Situation einer Desorientierung. Ich will wieder fischen gehen. Das heißt, ich will da anknüpfen, wo ich aufgehört habe, als Jesus mich gerufen hat. Ich mach's wieder so wie vorher. Hat sich wirklich was verändert? Ich gehe wieder fischen. Und die anderen sagen, wir gehen mit. Liebe Freunde, darf ich mal fragen, wer von euch, wer von Ihnen kennt die Situation, dass man erzählen könnte von Erfahrung mit dem Auferstandenen, von erhörten Gebeten, von dem, wie Jesus heilend in die Biografie eingegriffen hat, und dann kommt man in eine Situation hinein, wo man frustriert ist, wo man sich fragt, mache ich mir was vor? Oder haben die doch recht, die manchmal so mich fragen, wo ist denn dein Gott? Hat man eine Halluzination gehabt? Haben die Jünger eine Halluzination gehabt? Haben sie sich vielleicht gefragt? Es war die dritte Erscheinung Jesu nach der Auferstehung. Wer von euch kennt die Situation, dass man sich fragt, spinne ich oder die anderen? Diese Männer, Träger einer Botschaft, die alle Völker alarmieren wird. Einer Botschaft, die bis in die Gräber hineinreicht. Und sie wollen fischen gehen. Die anderen sagen, geh mal fischen. Es klingt mechanisch. Tun wir uns zur Pflicht, machen wir es wie vorher. Es hat sich doch nichts geändert, nehmen wir unser Leben wieder in die Hand, so wie es vorher war. Wir bekommen einen Blick hier in eine Situation, wo offensichtlich die Jünger selbst erst begreifen mussten und immer mehr begreifen mussten, was eigentlich passiert ist. Bis jetzt scheinen sie eher aus den Erinnerungen herauszuleben. Die Erinnerungen an Jesus, als er bei ihnen war. Aber dieses Leben allein aus der Erinnerung führt in eine Leere und eine Ziellosigkeit. Was prägt unseren Glauben? Manchmal frage ich mich auch, was prägt den Glauben in unserer Kirche? Ist es der Blick auf diesen Martin Luther von damals, Reformationszeit, Neuaufbruch? Ist es allein das? Das kann es nicht sein. Das Leben aus der Erinnerung allein kann es nicht sein. Das macht uns trocken, unseren Glauben trocken. Und dann heißt es, aber in dieser Nacht fingen sie nichts, gar nichts. Vergebliche Arbeit, vollkommener Misserfolg. Sie fangen nichts. Und einer steht am Ufer. Sie erkennen ihn nicht. Das ist nach der Auferstehung ja fast üblich gewesen, dass man Jesus zunächst nicht erkannt hat. Maria Magdalena hat ihn erstmal nicht erkannt. Die Jünger, die Jesus begegneten auf dem Weg nach Emmaus, haben ihn zuerst nicht erkannt. Und hier erkennen sie ihn auch zunächst nicht. Es ist der Auferstandene. Und dieser richtet dann diese zielgerichtete Frage an sie. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Nein. Nein. Schonungslos deckt Jesus hier das Unvermögen, die Ohnmacht, die Armut der Jünger auf. Sie, die Osterboten werden, müssen sagen, dass sie selbst nichts haben und deshalb auch nichts geben können. Das müssen sie sagen. Wir haben nichts. Wir haben nichts und wir können deswegen auch nichts geben. Hier wird ein Zug deutlich, der unangenehm ist, der aber unglaublich wichtig ist, ja auch therapeutisch wichtig ist und unangenehm ist. Jesus führt zur Selbsterkenntnis und das führt in die Krise. Jesus führt die Jünger dahin, wo man selbst eingestehen muss, wir haben nichts. Nein, wir haben gar nichts. wir haben leere Hände. Dies muss wohl so sein, damit es dann eine Umkehr geben kann, damit es zu etwas Neuem kommen kann. Das schaffen wir schon. Oder vielleicht die Tendenz in der Kirche, es lief bisher alles gut, es wird schon so irgendwie so immer weitergehen. Das bringt nichts. Erst wenn wir unserem Herrn gegenüber bekennen, ich habe nichts, wir haben nichts, wir haben gar nichts, schafft das für den Auferstandenen die Möglichkeit, dass er sein Werk tut, sein Werk an uns tut. Und das gilt für unser persönliches Leben, das gilt für die Kirche. Erst wenn wir sagen, Herr, wir haben nichts, kommt er und kommt mit seinen Geschenken. Und das ist dann der zweite Punkt, nach dem Nichts kommt das alles, die Erfüllung. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, so werdet ihr fischen. Die Jünger tun das, sie argumentieren nicht, sie diskutieren nicht so sehr theoretisch und sagen, wir haben die ganze Nacht gefangen, wir haben versucht zu fangen, wir haben nichts gefangen, jetzt nochmal rauszufahren, bringt gar nichts. Nein, sie tun es, sie lassen nicht darauf ein. Und der Fischzug wird reich und stellt sich voll ein. Für die Jünger ist dieses Ereignis eine Predigt. Wirklich eine Predigt. Eine Predigt ohne Worte. Von unvergesslicher Eindrücklichkeit. Die Predigt ist, wir haben nichts, wir können nichts. Ohne Jesus und ohne sein Wort können wir nicht mal fischen. Wir haben nichts und wir können nichts geben, aber mit ihm, mit seiner Auferstehungskraft, wird unser Netz voll gefüllt. Ein Wort an uns, getrost arm zu sein. Arm auch in der Kirche. Wir müssen uns nicht reich gebärden, sondern wir können ruhig sagen, wir haben nichts, Herr. Und deshalb brauchen wir dich. Deshalb brauchen wir dich. Es ist eine Predigt ohne Worte, vielleicht doch nicht ganz ohne Worte, nicht ganz. Christus hat nämlich die Worte zum wunderbaren Fischzug schon früher mal gesprochen. Damals, als er den Jüngern, als er diesen Männern zum ersten Mal an diesem Seestrand begegnete. Damals hat er ihnen ein Wort zugerufen und das leuchtet jetzt in ihnen hell auf. Folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Es geht nicht nur um Fische. Übrigens 153 Fische. Ich habe gelesen, das waren 153 Fische, waren die Fische, die damals allgemein bekannt waren. 153 unterschiedliche Fische. Es geht um viel mehr hier, bei diesen 153. Es geht darum, dass Jesus alle Menschen meint. Alle. Und deshalb schickt er seine Jünger hin, damit allen Menschen das Evangelium verkündigt wird und die Menschen gerufen werden und sich in diesem Netz finden der Gnade und Barmherzigkeit Gottes durch Jesus. Und so sind die Jünger beauftragt worden und das leuchtet ihnen wieder neu auf. Und dieses Netz zerreißt nicht. Und in diesem Netz haben alle Platz. Das ist die Predigt für die Jünger. Und kann es auch die Predigt für uns sein? Wir haben nichts, wir brauchen nichts. Vielleicht kommt sich jeder von uns sehr hilflos vor. Was habe ich schon zu bringen? Was habe ich schon zu sagen? Einem anderen Menschen, der vielleicht innerlich nach einem Wort der Hoffnung dürstet. Was kann ich schon geben? Von mir her brauche ich nichts geben. Aber der Herr wird mir mit seiner Auferstehungskraft beistehen, mir die Worte geben, die ich brauchen kann und die einem anderen Menschen helfen wird. Wir können von uns selbst nichts, aber er gibt alles. Er durch seine Vollmacht. Und das Dritte, was hier nach dem Nichts, gar nichts und alles deutlich wird, ist die Stärkung. Weil der Herr weiß, in was für eine zähe, osterfeindliche Todeswelt hinein er seine Boten sendet, auch uns. Darum hält er es für nötig, sie vor der Aussendung zu stärken. Und er tut es. Für alle Zeiten erklärt er damit, dass die Seinigen stärkungsbedürftig sind. Wir sind stärkungsbedürftig. Wir leben nicht von dem, was wir fangen, auch wenn es in seinem Namen geschieht. Wir leben allein von dem, was wir von ihm haben. Von seinem Wort, von seinem Sakrament, von dem Kontakt mit ihm, von dem Gebet mit ihm, von dem Austausch mit ihm, dem Auferstandenen. Denn er ist wahrhaftig auferstanden. Und wir werden gestärkt. Und wir müssen gestärkt werden. Und wir müssen uns stärken lassen. Dazu sind die Gottesdienste da. Dazu ist dieser Gottesdienst am Donnerstagabend da, so wie ich das verstanden habe. Dazu ist die Gemeindebibelschule da, die ab Donnerstag mit Jesus leben, um gestärkt zu werden. Und wir brauchen diese Stärkung. So wie die Jünger damals es brauchten. Und Jesus hat ein Feuer gemacht und es war Brot bereit und die Fische, die brutzelten. Er stärkte seine Jünger und er tut es noch heute. Er stärkt uns und wir mögen uns stärken lassen. Er, der Auferstandene, der mit seinen Jüngern einen ganz, ganz guten Weg geht. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist alles. Und so können wir mit unserer Armut einfach da sein. Müssen nichts darstellen, gar nichts, sondern ihm sagen, Herr, nur mit dir geht es. Mein Leben, nur mit dir geht es, dass dein Wort verkündigt wird, nur mit deiner Kraft. Und du bist da und stärkst uns. Herr, das ist wunderbar. So schenke uns unser guter Herr ganz tolle Erfahrungen. Manchmal wird es vielleicht wieder sein, dass wir in eine Entmutigung geraten. Dass wir am liebsten sagen würden, wir gehen da zurück, wo wir vorher waren. Hat doch alles keinen Sinn. Mag sein, dass uns das mal wieder einholen wird. Und dann wird der Herr da sein und uns zeigen, du, ich bin da. Und du kannst getrost sein. Amen. Ja, Herr, so preisen wir dich. Du hast die Jünger ernst genommen in ihrem Zweifel, in ihrer Entmutigung. Du bist ihnen begegnet. Und ich wünsche mir das für uns, ich wünsche mir das auch für mich selbst. Aber du bist der gute Herr, auf dich können wir schauen und dir vertrauen. Amen.